Wasser im Ohr. Der Ebertbad Podcast.
Oh yeah! Wuhu! Los geht's! Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Yeah! Wuhu, ich bin wieder da. Ich bin zurück aus dem Krankenlager. Was kann ich sagen, liebe Leute? Meine Stimme war immer in Ordnung, soweit ist das. Also war nicht in Ordnung, denn ich hatte was Unappetitliches, was mich echt ein paar Tage komplett flachgelegt hat. Und es gab dann keine Gelegenheit, einen Podcast aufzunehmen, einen vernünftigen. Und deswegen haben wir in der letzten Woche ausgesetzt. So, dennoch, dies ist meine Stimme. Und die Stimme, die ihr sonst noch hört, ist die von Ann-Kathrin Gorny. Und wie heißt meine?
Hi, hi, hi. Hallo Nito. Nito Torres heißt der Mann.
Ja, hör mal, der hat zu lange im Bett gelegen. Ja, sofort.
Ein bisschen Energieüberschuss.
Geht sofort die Party los. Yeah. Oh, ich habe mir so viele Notizen gemacht über Dinge, über die wir reden müssen und so. Und aber die allerwichtigste Frage, liebe Ann-Kathrin. Also falls ihr jetzt ein Geräusch im Hintergrund hört, wir hatten so eine Gelegenheit schon mal. Wir haben das im Auto gemacht und Ann-Kathrin sitzt im Auto. Ich glaube, du hattest nie so gutes Internet zu Hause.
Es ist tatsächlich
wie 5G wie jetzt unterwegs.
Volle Kanne, alles los? Voll. Ich bin auf dem Weg in Urlaub tatsächlich. Ich habe 4 Tage Urlaub. Wir fahren nach Holland. Mhm. Genau, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, weil ich was vergessen habe und wieder zurückfahren musste und wir jetzt schon zu spät sind, wie das immer so ist. Viel früher losfahren wollten und das Ganze.
Ja, natürlich, natürlich. Du, ich habe eigentlich auch überhaupt gar keine Zeit. Also ich bin zwar krankgeschrieben, aber ich mache natürlich jetzt lauter Dinge, die ich sonst nicht mache. Also so Schreibtischarbeit, dann versuche ich gerade verzweifelt mich mit einer niederländischen Fluggesellschaft auseinanderzusetzen, um das Geld zurückbekommen für einen Flug, den die gecancelt haben. Steuer muss gemacht werden, Rechnungen wollen bezahlt werden. Lauter Dinge, die ich nicht leisten kann und will.
Dafür braucht man eigentlich Assistenten, ne? Das ist das. Dafür bräuchte man die eigentlich.
Das ist richtig.
Es fühlt sich so an, als hätten wir in einem anderen Leben miteinander das letzte Mal gesprochen. Ich weiß, als was ich dir alles erzählen wollte, hat ganz viel auch mit Schnee zu tun. Und das fühlt sich an, als wäre das 1,5 Monate her.
Ja, wir können ja so tun, als würden wir in einer anderen Zeit leben. Oder du erzählst einfach in der Vergangenheitsform.
Werter Herr, in welcher Zeit?
Nun, holde Dame, Jungfer. So sei denn euer Gespräch in Richtung Schneechaos eingeleitet. Bitte, gebt von euch.
Ich glaube nämlich, als wir eigentlich Podcast aufnehmen wollten, war das nämlich gerade. Da war ich nämlich eingeschneit. Ich wohne ja nach wie vor sehr ländlich. Und hier war wirklich, es war wunderschön, weil alles weiß war. Aber es gab zwischendurch auch wirklich Tage, wo man maximal einen Meter weit gucken konnte, weil so Schneesturm war. Und an so einem Tag bekam ich die Nachricht von meiner Nachbarin, dass ein Paket für mich abgestellt worden wäre.
Das Paket.
Und dass sie das aber jetzt gar nicht mitbringen könnte, weil niemand kam mehr zu uns auf den Hof. Also man musste quasi ganz viel, also ich konnte shutteln, weil ich habe ja ein Allradauto. Alle anderen kamen dann nicht mehr durch und dieses Paket stand ungefähr 900 Meter entfernt an einem, ich glaube, das habe ich auch, irgendwo habe ich das, du hast das wahrscheinlich auch gesehen, das Foto, ne? Ich habe das, glaube ich, in eine unserer Ebertbad-Gruppen geschickt. Es war einfach so mitten in einer Schneelandschaft an so einem Pfahl stand halt einfach das Paket. Jetzt war in diesem Paket, war Hundefutter. Und ich brauchte Hundefutter.
Also nichts Lebenswichtiges, also aber doch.
Aber irgendwie doch, genau. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Es war Dr. Zhivago. Ich habe Dr. Zhivago nachgespielt. Ich habe natürlich, weil ich ja total wahnsinnig bedacht und vernünftig bin, habe ich das Ganze ich hatte keine Jacke an. Ich hatte ein Strickkleid an und irgendwelche Schuhe. Also ich war gar nicht vorbereitet. Ich dachte, naja, hole ich das halt eben.
Geil.
So, mit 2 Ikea-Taschen, weil ich dachte, lade ich das ganze Fleisch einfach um und trage das dann. Es war aber so windig, dass die Ikea-Taschen dauernd in der Luft rumgewirbelt sind. Da drin war mein Schlüssel. Dann habe ich meinen Schlüssel verloren. Ich bin immer wieder hingefallen, weil es so glatt war.
Nein.
Und es überall Schnee. Ich war auf der einen Seite komplett weiß, weil ich immer wieder in den Schnee reingefallen bin. Ich habe sehr laut gelacht. Es war ja auch niemand da. Ich war ja einfach alleine auf dieser Straße.
Ja.
Das war ein Wahnsinnsmoment. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, habe ich mir einen Schlitten gebaut aus den IKEA-Taschen. Und
das hätte ich jetzt, ich wollte es eben sagen, du hast zwei Taschen, dann ist doch eine zum Tragen, die andere zum darauf rutschen.
Ganz genau, damit bin ich dann auch wieder nach Hause gekommen. Es war ein Traum, es war einfach ein Traum.
Der Begriff ein Traum in Tüten trifft es diesmal komplett.
Ja, ein Traum in Tüten, alter Vater, das war richtig, Mann. Und jetzt ist ja einfach so, als wäre nichts, also als wäre das gar nicht passiert, wenn man sich jetzt gerade umguckt. Wir haben 10 Grad. Also wenn mir noch mal jemand erzählt, ne, dass das mit diesem Klimawandel und so, dass das alles gelogen wird. Also bitte, wenn man sich die letzten 10 Tage anguckt, ist ja wohl recht eindeutig.
Du hast auf jeden Fall genug Beweismaterial dafür.
Definitiv, ja.
Habe ich dir mal, doch, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, wie ich in im Schwarzwald eingeschneit bin. Ich habe einen Kollegen besucht, den ich jetzt auch besuchen werde, wenn wir nach Freiburg fahren. Habe einen Kollegen besucht und der wohnt im Naturschutzgebiet auf 1200 Metern. Also da, wo halt Schnee fällt. Wo du halt so richtig Schnee und die Kinder können Schlitten fahren. Also es ist wirklich ein richtiger Wintertraum.
Ach,
ganz,
toll.
Ganz toll. Ist halt doof, wenn es nebelig ist. Weil wenn es da nebelig ist, dann ist es richtig nebelig. Dann siehst du nichts. Und ich bin dann einmal, ich habe ja immer so Anfälle, wo ich dann loslaufen gehe und spazieren gehe und denke, ah, ich muss mal so diese, weiß ich, so einsamer Wolf, weißt du schon.
Natürlich, ja.
Männer.
Selbstverständlich,
Männer.
Ja.
Und dann bin ich in diesen Wald reingelaufen und so einen Weg lang gegangen, von dem ich wusste, dass ich, ne, so, und dann sagte der Martin noch zu mir, pass auf mit dem Nebel, es wird gleich nebelig werden. Und dann, ich, ja, was soll denn sein? Was soll mir denn Nebel? Ja.
Und dann ich bin Mann. Nebel
ich
tut
bin
mir
Mann.
Gar nichts.
Ich bin wirklich vielleicht 400-500 Meter weit gekommen und ich konnte meine Füße nicht mehr sehen.
Oh wow.
So neblig war es. Ohne Scheiß. Es war wirklich wie in einer Dampfsauna. So Nebel. Also du konntest die Füße. Ich konnte meine Füße, und die sind ja bei mir nicht weit entfernt, aber ich konnte sie nicht mehr sehen. Und dann dachte ich, gut, okay. Was machst du jetzt? Links von dir ist der Zaun. Wenn du über diesen Zaun kletterst, müsstest du direkt auf das Haus zulaufen. Ich muss, also geht gar nicht anders. Das geht den Berg runter und da unten kommt dieser Weg mit diesem Haus. Und dann bin ich über diesen Zaun geklettert. Nun, normaler Stacheldraht, tralala, bin über den Zaun geklettert und bin dann losgestapft und habe wirklich nach 5 Metern die Orientierung verloren. Komplett. Krass. Ich konnte mir das nur zusammenreimen, weil ich wusste, es geht bergab. Aber in welche Richtung bergab? Ich bin auch woanders gelandet, obwohl ich sicher war, ich bin gerade ausgelaufen.
Boah.
Bin dann woanders, also nicht viel woanders, 50, 60 Meter woanders gelaufen, als wenn ich sehend gelaufen wäre. Und es dauerte alles ewig, du hast deine Stimme nicht, es war wie unter Wasser. Also völlig schräg, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, du hast es jetzt auch erlebt, Glückwunsch.
Du, ich brauche es nicht, sagen wir so.
Es gibt doch bei YouTube oder Instagram immer so einen Inuit, kennst du den?
Was denn für einen Zusammenhang?
Oder sowas Ähnliches.
Erklär mir den Zusammenhang, bitte.
Ich weiß nicht, ob es ein Inuit ist. Es kann auch sein, dass das irgendwo in der sibirischen Steppe irgendwo ganz weit hinten ist. Der kocht immer draußen bei 50 Grad minus.
Wow.
Und dann hält er so eine Tomate hoch und die friert sofort ein. Und dann kocht er das, so Fleisch, das er immer zersägen muss, weil es halt alles immer tiefgefroren ist. Das war dein Abenteuer.
Oh, ich habe, das muss ich unbedingt, im Sommer muss ich das unbedingt ausprobieren. Ich habe gesehen, dass wenn man einen Pfirsich oder eben auch eine Tomate einfriert, dann kann man die reiben über so, also über eine dünne Reibe und dann hat man so einen Haufen geriebene Tomate und das kann man dann so über Mozzarella drüber machen. So, also für alle, die eingeschneit sind, probiert das bitte aus.
Okay.
Okay, du guckst sehr skeptisch.
Der Ratschlag kommt jetzt ein paar Tage zu spät, aber gut. Aber vielleicht fürs nächste Jahr.
Außerdem, wenn das so weitergeht, kann das auch einfach in 7 Tagen wieder minus 15 Grad sein. Erzähl mir doch nichts.
Ich habe davon ja nicht viel mitbekommen. Ich war ja hauptsächlich im Bett mit einem warmen Arsch. Habe dann die letzte Woche mit Wärmflasche auf dem Bauch verbracht. Und versuche, mein Knie nicht weiter zu belasten, damit das endlich aufhört zu schmerzen und die Blockade weggeht. Aber es ist nichts Dramatisches, Leute. Ich werde wieder laufen können und ich werde meine Arbeit wieder leisten, sobald dieses Knie wieder in mit allem möglichen Zeug auch wieder aufgepäppelt ist. Mal sehen. Ich bin noch nicht beim Ersatzknie. Nur falls jetzt einer noch eins irgendwo rumliegen hat und sich denkt, ach, das schicke ich dem. Brauche ich nicht. Wo wir gerade bei Inuit sind. Was hat sich denn überhaupt noch jetzt noch getan über Winter im Ebertbad? Ich meine, wir hatten eine lange Weihnachtspause. Gibt es irgendwelche Neuerungen, die wir weitergeben müssen?
Wir haben ein paar neue Thekenkräfte, aber das wird euch dann schon auffallen. Nee, so gesehen nicht. Eigentlich, wir hatten nicht ja auch wirklich, so gesehen gar keine Pause. Das stimmt ja auch einfach gar nicht.
Ging ja immer weiter. Ja, ja.
Wir haben ja seit dem dritten ist ja schon wieder alles, die ganze Zeit.
Also der Dezember war schon heftig. Den fand ich wirklich echt heftig.
Ja gut, du hast auch die ganze Zeit, du standst ja auch fast durchgehend auf der Bühne, ne?
Nützt du ja gehört nicht, muss ja gemacht werden.
Es muss gemacht werden, es gehört auch ein bisschen dazu.
Aber es nützt ja nichts, muss ja gemacht werden. Mein Solo-Abend am 5. März, der ist schon richtig, richtig voll.
Der ist richtig voll.
Liebe Leute, wenn ihr da noch hinkommen wollt, dann müsst ihr euch schon beeilen. Müsst ihr schon Karten kaufen.
Absolut.
Weil so einfach ist das nicht mehr mit mir. Ich bin da, also langsam werde ich auch
arrogant. Man sieht ja auch, wie fragil du bist. Wie schnell es vorbei sein kann.
Du, ohne Scheiß, ich habe mich echt in den letzten Wochen so alt gefühlt. Und wenn ich, also meine Mutter zum Beispiel, die ja wirklich sehr, sehr schlecht laufen kann inzwischen, die ist ja auch über 80 und so und mit dem Rollator und ihre Knie und der Rücken und die Hüfte und die Hände und die Füße und, also ich glaube, die Augen, die sind noch das Beste an ihr und die sind operiert. Also an der ist alles kaputt. So.
Oh Mann.
Und wenn ich die sehe, wie die manchmal mürrisch ist und missgelaunt, weil sie sich einfach nicht mehr bewegen kann vernünftig. Und ich dann denke, ich konnte jetzt einfach 3 Wochen lang nicht laufen mit meinem blöden Knie. Es geht wieder, es ist, ne, so, es ist alles, ich humpel noch vor mich hin und ich muss echt vorsichtig sein, weil ich ja hyperaktiv bin, was das angeht. aber ich merke, wie schnell ich schlecht gelaunt werde und meine Kinder ankeife und den Hund anschreie.
Ja.
Ich denke, es kann doch nicht wahr sein. Wie scheiße das ist, eine Treppe hochzugehen, wenn du nur einen Fuß hast. Der funktioniert. Was ein Scheiß, ey.
Ja.
Leute, ja, ich freue mich aufs Alter.
Es ist schon gut, ich habe das auch, ich bin ja bei diesen, also im Rahmen dieses Schneechaos auch einmal richtig, habe ich mich einmal richtig hingelegt habe mir die Schulter verdreht, weil ich mich abgestützt habe. Mhm. Und ich konnte erstmal dann 2 Tage nicht so richtig gut mir die Hose hoch und runter ziehen oder mal einen Pulli ausziehen oder so. Das ist scheiße. Ja. Das ist nur der linke Arm. Also ich meine, es ist ja noch harmlos. Also
ja. Genau.
Also schön alles geschmeidig halten, Leute.
Da wollte ich eben eigentlich noch hin. Ich habe ein Tier der Woche für mich. Ich sitze ja gerade mit Carlos und mit Gerburg zusammen und wir schreiben für das neue Stück und entwickeln und so. Du warst ja auch schon einen Tag dabei. Mhm. Und es ist eine sehr angenehme Arbeit. Es macht echt Spaß.
Total, ja.
Es ist lustig und Laune und so und könnt ihr euch alle drauf freuen. Und es geht ja um Männlichkeit. Und dann gab es einen Moment, an dem ich nach was gegoogelt habe, nämlich welches Lebewesen die größten Hoden der Welt hat.
Hm.
Das ist nicht mehr mein Internet. Da stimmt was nicht.
So. Technik, die begeistert. So, ja, bitte. Du hast gerade so nett geguckt. Das sah so aus, als hättest du was ganz Tolles erzählt.
Ja. Ich habe ein Tier entdeckt.
Ah, ja.
Das war das Tier mit den größten Hoden der Welt.
Alter, was? Oh Gott, man denkt, es kommt irgendwas mit Puschelohren oder sowas, aber ja, okay. Nee, komm, Eier.
Vielleicht sind die auch puschelig, was weiß denn ich? So, pass auf. Jetzt meine Frage, welches Tier hat die größten Hoden der Welt? Komm.
Naja, es sind wahrscheinlich nicht Stiere.
Das ist korrekt.
Obwohl man das ja meinen würde. Wahrscheinlich ist es sowas wie ein Wal.
Das ist auch richtig. Sehr gut.
Ja, Mann.
Gut geraten. Sehr gut.
Und zwar ist es der Pottwal.
Kommen wir wieder zu unserem Thema. Wir kommen wieder zu unserem Thema. Nämlich das Meer und Wasser und so. Gell? Es ist nicht der Pottwal.
Das Meer. So, und jetzt bist du schon wieder weg. Was ist denn hier? Was ist denn los? auf dieser Autobahn Mülheim-Stürum. Hier muss doch alles richtig sein.
Ich weiß es nicht. Es ist nicht der Pottwal.
Es ist der Blauwal.
Nein, es ist ein Wal, der den Namen Right Whale trägt. Oder auch Glattwal. Aber Right Whale, der Right Whale trägt seinen Namen, kommt, also es ist spannend. Der kriegt seinen Namen daher, dass er der richtige Wal zum Jagen war. Die waren besonders zutraulich. Davon gab es besonders viele.
Okay.
Und die waren besonders langsam.
Oh Mann.
Deswegen konnte man die gut jagen und deswegen war das der richtige Wal, the Right Whale. Die haben aufgepasst. Die Hoden vom
Schau,
Right Whale.
Ne?
Genau.
Schau, ja.
Schau mit erhobenem Zeigefinger. Die Hoden vom Glattwal. Die werden bis zu 500 Kilo schwer.
Oh Gott. Wie groß ist denn der Glattwal? Nur mal ganz kurz, dass ich so die Proportion.
Das habe ich hier nicht stehen. Das habe ich hier nicht stehen. Aber die werden bis 500 Kilo schwer. Also, die haben ja zwei. Das ist eine Tonne.
Eine teure Klöten. Tonne Klöten, ja, okay.
Eine Tonne Klöten.
Wurde denn damit irgendwas gemacht? Ist das irgendein Heilmittel gegen Impotenz oder sowas?
Das kann ich dir nicht sagen. Das
Och, Nito, wichtigen Sachen.
Ja, die Wale wurden ja wegen ihres Fettes und der Barteln gejagt. So, ne?
Ja,
dann
okay.
Hat man da viel Lampenöl draus gemacht und diese Stäbe fürs Mieder. Da kamen ja Walzähne rein,
ja.
Walbarten.
Und so. Lebertran doch auch, oder?
Genau, Lebertran ist ja das Fett vom Wal, das ausgekochte Fett vom Wal.
Ah, ich dachte, davon wird, aber das glaub ist doch nicht das. Ja, glaube ich auch, aber ist auch egal, brauchen wir auch gar nicht mehr.
Kann mich auch vertun und es ist was anderes vom Wal. Auf jeden Fall wurde irgendeine Hirnflüssigkeit abgesaugt und das Fett wurde ausgebrannt, damit die Lampen vor sich hin funzeln können.
Ja, Menschen.
Hm? Aber was auch spannend ist, und da kommen wir jetzt mal zum Thema Männlichkeit. Für meine Rolle ist das ein perfektes Wissen. Denn zum Thema Männlichkeit, dieses Viech kann bei einmal, ne?
Ja.
Ne? Weißt schon. Kann dieses Viech 4,5 Liter Sperma absondern.
Bitte wie viel? 4,5 Liter?
4,5 Liter.
Naja, so viel ist das aber auch nicht.
Na komm, das ist ein Kanister Wischwasser.
Ja, also, ich dachte, das ist jetzt keine Badewanne oder sowas.
Naja.
Bei 500 Kilo Klöten erwarte ich mehr.
Das ist auch ein schöner Name für eine 80er Jahre Punkband. 500 Kilo Klöten.
Das stimmt. Oh Gott.
Und dann ist mir noch was aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gibt Dinge, die es nicht mehr gibt. Dinge, die man so nicht mehr im Straßenbild sieht. Wann hast du das letzte Mal jemanden gesehen, der auf einem öffentlichen Platz ein Gemälde auf dem Boden gemacht hat mit Kreide?
Oh, stimmt. Stimmt, gibt's nicht mehr.
Ist mir neulich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich da war, da habe ich nämlich eins gesehen, dachte, das habe ich so lange nicht mehr gesehen.
Stimmt.
Es gab doch immer diese fürchterlichen Möchtegern-Gemälde, Mona Lisa und
Da Vinci,
wie auch immer. Dieter Bohlen habe ich auch mal gesehen.
Das war Mona Lisa, Dieter Bohlen,
ja. Habe ich mal vor Ewigkeiten fotografiert. Da gab es zwei Porträts nebeneinander. Das eine war Jesus, das andere war Dieter Bohlen. Aber das gibt's nicht mehr.
Nee, stimmt. Ist irgendwie nicht mehr angesagt.
Nee. Oder ein Gardinengeschäft.
Oh Gott, glücklicherweise gibt's das nicht mehr.
Ja. Also die Leute kaufen ihre Gardinen nicht mehr im Einrichtungsladen. Also
nein.
Indem sie diesen kleinen Einrichtungsladen gibt es ja so wahrscheinlich auch nicht mehr, außer in Düsseldorf oder so. Aber da kaufst du keine Gardinen, da kaufst du direkt ganze
Räume.
Was gibt's denn noch, was es nicht mehr gibt?
Also ich fahre ja gerade an einem Schrebergarten vorbei. Das gibt's definitiv noch.
Davon gibt's viele, ja.
Ja.
Schrebergarten ist doch. Ist ja auch Ruhrgebiet, Schrebergarten. Eine Eisenwarenhandlung.
Es gibt so gut wie überhaupt keine Kurzwarenabteilungen mehr. Also dadurch, dass es ja kaum noch Kaufhäuser gibt, gibt es so, also wenn du jetzt zum Beispiel Knöpfe kaufen wollen würdest oder Nadeln oder so, wo würdest du die kaufen?
Ja.
Also bei DM,
also,
glaube ich, gibt es so ein bisschen.
Wenn ich was Spezielles kaufen will, dann gehe ich hier in die Stadt, da gibt es einen Nähladen, Nähbedarfladen.
Ja.
ansonsten muss man halt gucken, im normalen Einkauf findest du halt so Möchtegern-Nadeln.
So Standardgedöns, das kriegst du im Supermarkt auch, glaube ich.
Wenn du zum Beispiel jetzt was für deine Nähmaschine brauchst, und ich habe ja eine alte Nähmaschine.
Warte mal, du nähst?
Ja, natürlich.
Also Kleidungsstücke?
Ich nähe keine Kleidungsstücke, ich nähe die Hosen meiner Kinder um und mache die enger und sowas alles.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Wie natürlich? Du sitzt da, ja sicher, klar, das macht ja jeder.
Macht das nicht jeder?
Nein, das macht nicht jeder. Es hat auch einfach nicht, also ich kenne ganz wenige Menschen mit einer Nähmaschine. Aha, ich höre neben mir hier kommt gerade so ein Finger, kommt so.
Ein Moment mal Finger?
Ein Moment mal, genau, nee. Also, nee.
Nee?
Was kannst du denn noch alles? Was ist denn da los?
Ich kann einfach nicht die Fresse halten.
Aber das ist gut zu wissen. Also wenn ich mal irgendwie eine Änderung, ich sag dir Bescheid.
Ja, kannst du Bescheid sagen. Ich kann das. Also so Hosen enger machen, Jeans enger machen oder so.
Kürzer, länger.
So Keile einnähen, da bin ich nicht gut drin.
Okay.
Aber so enger machen, kürzer machen, sowas. Ich nähe ja auch meine Anzüge immer selber. Also nicht komplett, sondern nähe die um. So diese Bühnen, diese billigen Bühnenanzüge, die ich immer anhabe. Die passe ich schon an meinen Körper an, denn mein Körper ist ja auch ist ja kein H&M-Körper.
Du steckst voller Überraschungen.
Ja, ich bin ein kompaktes Kerlchen mit kompakten Fähigkeiten. Gut. Genug von mir. Erzähl doch mal was über das Programm.
Dann starten wir mit dem 18. Januar, mit Sonntag. Da kommen Philipp Simon und Tobias Mann mit dem Podcast Grundlos Gute Laune. Da wäre ich so gerne da gewesen. Mich interessiert das so sehr, weil ich glaube, dass es sehr viel Spaß macht. Die nehmen auch eine Folge auf am Sonntag. Es ist so gut wie ausverkauft. Ich glaube, es gibt wirklich nur noch so ein paar Einzelkarten. Also wenn, beeilt euch.
Ich darf nicht hin, weil ich ja krankgeschrieben bin. Verdammt.
Ach ja, stimmt. Am 19., 20. und 21. Januar seit langer Zeit mal wieder bei uns, 3 Tage hintereinander und alle 3 Tage sind ausverkauft, Markus Krebs. Der Kollege aus Duisburg, ja, ist aber, wie gesagt,
ein neues Programm?
Ja, es ist, glaube ich, eine Art Jubiläumstour, die er macht, 20-jähriges Bühnenjubiläum, und da spielt er halt auch da, wo er früher mal gespielt hat, ganz am Anfang. Und genau, deswegen ist er 3 Tage bei uns im Ebertbad.
Oh, wie schön.
Das war's so gesehen.
Das war's schon?
Der Rest ist alles das Theater, das Stadttheater von nebenan, spielt ja bei uns die Bremer Stadtmusikanten. Da sind ein paar Tage. Ich glaube, dass das aber fast alles bis auf den 24. Nee, bis auf den 25. Das müsste eine öffentliche Vorstellung sein. Die anderen sind alle für Schulklassen. Das heißt, da kann man auch, glaube ich, gar keine Karten kaufen. Aber schaut da gerne auf der Seite des Theater Oberhausens nach. Ist ein super tolles Stück. Ich habe es jetzt auch schon 2-mal gesehen. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Und dann, Nito, sind wir ja auch einfach in Freiburg.
Wir sind in Freiburg, das ist richtig. Das ist richtig. Und ich bereite ja auch gerade mit großem Schritten den 12. Februar vor.
Ja.
Da wird es ja eine Mitsingparty geben. Also das ist schon so ein bisschen Alternative zum Karneval. Nur, dass ihr euch nicht vertut und denkt, da läuft jetzt den ganzen Abend Andrea Berg oder so. Oder Casala. Ich kann Casala nicht ausstehen und Andrea Berg schon gar nicht. Deswegen, aber es ist Party. Es geht die ganze Zeit Vollgas. Wir haben jetzt Playlist zusammengebaut.
Und, naja, wenn das auch nur im Ansatz so ist wie das, was du sonst machst, dann ist das ja sowieso, also dann sind die Leute ja eigentlich, es ist ja eigentlich eh dann eine Party.
Das ist richtig. Aber es wird noch mehr partiger.
Oh, also, es wird fantastisch.
Ich habe echt große Pläne.
Und es sind wirklich nur Frauen, also außer ihr dürft ja auf der Bühne sein, ihr seid aber die einzigen Männer im Raum. Es wird eine weibliche Thekenbesetzung geben, es wird einen weiblichen Abenddienst geben. Also wir machen uns das richtig schön, ohne Schlips abschneiden, ja.
Oh ja, bitte ohne Schnitz abschneiden. Ja. Aus gegebenem Anlass, weil ja bald auch dann diese Karnevalsgeschichte losgeht, möchte ich für mich als Song der Woche, einfach weil ich ihn so sehr liebe, und das ist für mich meine Kindheit, meine Zeit, als ich noch Karneval gefeiert habe, gebe ich auf unsere Playlist in unserem Fädel von den Black Fools.
Oh,
Das ist eine schöne Nummer, wo sich alle in den Armen liegen und was man auch im Ruhrgebiet gut verstehen kann.
Ja, das stimmt.
Gell? So, dann kommen wir zum Interview der Woche. Ich habe mich mit Thomas Philipsen getroffen. Thomas Philipsen, Kabarettist, ehemaliges Mitglied von Storno. Das wird vielen vielleicht ein Begriff sein. Storno war eine Jahresendabrechnung quasi.
Sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich. Die haben 20 Jahre lang sind die als Ensemble rumgereist. Und aus der Zeit erzählt er, und wir reden viel über Politik und über Dinge, seine Geschichte. Wir reden über Münster, über ja, wie es ist, und als einer von 6 Jungs aufzuwachsen. Ich kenne das ja nicht, ich habe ja nur Mädels um mich rum. Mhm. Und das ist ein sehr schönes, sehr, sehr nettes, entspanntes Gespräch geworden. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Am 1. März spielt er sein Solo im Ebertbad. Ja. Und das ist auch schon richtig gut verkauft.
Genau, beeilt euch da also, auf jeden Fall.
Auch da muss man sich beeilen. Ich habe das Programm gesehen und ich muss sagen, das ist echt gut. Das ist ein wirklich gutes Programm. Sehr unterhaltsam und sehr, ja, es ist ein schön, er macht eine schöne Musik. Also es ist echt schön.
Oh, ich bin Programm. Gespannt.
So. Also, Thomas Philipsen. So, guten Morgen. Guten Morgen. Was rede ich denn hier? Guten Morgen.
Das fängt ja schon an.
Das fängt ja super an. Thomas Philipsen. Jetzt muss ich fragen, das Z ist ja wichtig. Ja. Ist das ein stummes, ist es ein, wichtig, Leute, das ist kein Künstlername. Der Mann heißt wirklich so.
Nein, ich heiße echt so. Das ist, ich sage immer, es ist ostwestfälischer, buddhistischer Landadel. Mhm. Das Zen. Aber in Wirklichkeit ist es leider nur ein Schreibfehler in einer niederländischen Bürokratenstube. 1800 irgendwas. Mhm. Da hat einer das S falsch geschrieben. Und daraus ist Z geworden.
Aber es ist ein geiler Künstlername. Ja. Muss man einfach, ja, na klar, fällt ja auf. Hast du mal überlegt, das in deinem Logo groß zu schreiben?
Sinn.
So ein bisschen Sinn. Ist wie,
ja, ja. Das haben schon viele gesagt, aber ich hab's, deswegen noch nicht gemacht.
Okay, weil es ein First Pick ist, verstehe.
Ja.
Mein Name ist ja auch ein Schreibfehler. Also ich heiße ja gar nicht Torres Isoria. Das ist, damals hat der Standesbeamte, der glaubte, im spanischen Namensrecht müssen Doppelnamen mit dem Y verbunden sein.
Okay.
Das war ein Fehler. Der hat einfach den Namen falsch geschrieben, meinen Namen falsch geschrieben in die Geburtsurkunde und dann ist es geblieben.
Echt? 1969, ne?
Ja. Ach, egal. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Aber so entstehen Künstlernamen. Wusstest du, dass Adolf Hitler, dass auch ein Schreibfehler ist?
Da ist doch eigentlich Schinkelgruber, oder?
Ja, Schinkelgruber so. hieß der Vater. Der war ein geborener Schinkelgruber und hat dann den Namen seines Ziehvaters angenommen und der hieß Hitler mit IE und D.
Okay.
Und das hat der Beamte damals falsch geschrieben. Hat er falsch geschrieben und ja, das
ist auch ein Künstler. Die Frage ist, wäre die Weltgeschichte anders gelaufen?
Oder? Fragt man sich,
ob er Hitler geheißen hätte. Hätten dann die Leute dann über ihn gelacht oder so. Ich weiß es nicht genau.
Wahrscheinlich. Komm, wir fangen vorne an.
Genau.
Für mich vorne an, für mich vorne bedeutet natürlich, fangen wir erstmal an mit Storno.
Gut.
So, Storno, hast du wie lange gemacht? 20 Jahre?
20 Jahre, ja.
20 Jahre.
20 Jahre und 20 tolle Jahre und zufällig entstanden, eigentlich aus der Not heraus, viel im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs gewesen zu sein und dann dem Wunsch, um Weihnachten einfach einige Tage zu haben, die man zu Hause in Münster in einem kleinen Theater spielen kann und bei den Kindern sein kann. Das war eigentlich der Ursprung. Und dann sind schon im ersten Jahr aus den 8 geplanten Tagen in einem 100-Mann-Theater sind dann schon 14 geworden. Und dann waren es nach 3 Jahren waren es dann schon 40 und dann im 4. Jahr, glaube ich, schon dann die Schlachtzahl, die wir dann bis zum Schluss gespielt haben. Das waren dann pro Jahr 130. Also in der Abrechnungszeit immer 84, glaube ich. Und dann über das Jahr dann immer noch welche, wo wir dann geprobt haben quasi, ne, im Jahr Sachen eingespielt haben für den nächsten.
Es will ja auch alles geschrieben werden. So,
ne? Ja, das war das Schwierige.
Hattet ihr auch alle Solo-Projekte dazu noch oder war da die Zeit gar nicht für da?
Ja, da war wenig Zeit für, aber wir haben dann zu diesen 130 noch so das Duo-Projekt Funke Rüther und mein Solo-Projekt gespielt. Mhm. Und das dann war es dann auch echt genug. Das Problem war wirklich, so wie du das gerade gesagt hast, dass das Schreiben. Du musst, gerade wenn du einen Jahresrückblick machst, du bist jeden Tag, schreibst du. Also du schreibst während der Tournee für das eine Jahr, schon fürs nächste Jahr.
Ja.
Das geht in einem durch und ja, das ist auch das, was jetzt nach 20 Jahren viel Körner gekostet hat. Und als die Kollegen dann jetzt ins Alter kamen, sage ich mal, das wussten sie schon früh, da haben sie gesagt, da ist
jetzt er noch ist Schluss.
Ist auch ja, gut, ja. Ja. Das kann ich auch verstehen.
Also eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, glaube ich, eine sehr naheliegende, die man auch wahrscheinlich gerne gefragt wird. Ist so ein Jahresrückblick eigentlich die einfache Wahl? Also im Sinne von, es passiert ja sowieso, also kann man doch, komm mal, du musst doch nur mitschreiben. Das ist ein ganz schön, das ist Klischee, oder? Das kommt
das oft. Das ist, glaube ich, Klischee, ja. Ja, das kommt, ja. Es ist wirklich schwer zu beantworten. Also ich finde, es ist nicht so ganz so einfach, weil wir haben, es kommt immer darauf an, wie du es machst. Also ne, wenn du jetzt als Solist das machst, wie Urban, Priol das ganz toll, schon seit noch länger macht als wir, 25 Jahre schon oder so, mit Tilt, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher, den direkten Weg und dann irgendwie in eine Punchline zu kommen, weil du nicht drei Charaktere da reinbauen musst. Wir hatten ja das Prinzip, drei unterschiedliche Menschen an einem Tresen und die fangen sich an zu streiten. Aber sie kommen zueinander. Das war die Vorgabe für Storno. Drei verschiedene Leute, drei verschiedene Sozialisationen, die wirklich so sind, die streiten sich, aber sie versuchen irgendwie auf den Nenner zu kommen. Und das bedarf dann nochmal so einer besonderen Art zu schreiben. Da musst du Charaktere mehr in die Texte reinbringen. Und das ist dann leider doch nicht so ganz einfach wie, mach mal auf, da ist ein Thema und dann leg los. Klar, die Themen sind natürlich da, da gebe ich dir natürlich recht. Die Zuschauer haben uns manchmal schon Mails geschrieben und haben gesagt, hier, lustiges Thema, machen. Ich weiß schon, Herr Rüther sagt dann an der Stelle und so.
Genau.
Insofern ist es.
Und Herr Rüther sagt dann, wenn du es vorliest, nein.
Ja, genau. So war das.
Ja, natürlich.
Ja, hat er immer gesagt. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe gesagt, solange du nicht einmal ja sagst, sonst höre ich auf.
Nein.
War ein gutes Ende und wir haben das gut geplant und wenn man Dinge auf der Bühne selbst
ja, es war ja auch eine fulminante Vorstellung. Ich war ja bei uns dabei.
Bei der letzten.
Ja. Genau. Hast du die Ente überreicht? Die steht ja auch, die Merkel-Ente.
Die steht ja auch
bei uns auf der Theke oben drauf.
Genau, haben wir als Wanderpokal in den Häusern, in denen wir immer so gerne waren. Und das vermissen die anderen beiden auch sehr. Mhm. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich auf neue Wege gehen kann und dann mit meinem neuen Programm einfach die Orte und die Menschen dann wieder treffen kann.
Ja.
Das ist was so Besonderes.
Naja, also für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, Storno hat jedes Jahr bei uns, Storno, die Endabrechnung hieß es, war einer der Jahresrückblicke, die bei uns liefen. Immer ausverkauft, immer volle Hütte, immer Vollgas. Also genau, und du bist
ein Teil davon
und bist jetzt auf Solopfaden unterwegs, was du ja vorher auch schon getan hast. So ist das ja nicht.
Ja.
Das ist ja nicht, dass du übrig geblieben bist.
Nee,
oder
das
so.
Nicht. Das
ist ja schon beabsichtigt, dass du das machst.
Genau. Ja. Das ist meine eigentliche Wurzel. Also ich habe immer alleine auf der Bühne gestanden und dann hat sich das so ergeben. Dann war das wirklich für mich in den ersten beiden Jahren ein richtiges Umtrainieren in einem Ensemble zu spielen.
Mhm.
Das kennst du auch, wenn man dann in Trialog gehen muss. Da kannst du dich nicht so vorreiten. Weißt du, wenn ich jetzt heute Abend hier alleine auf der Bühne stehe, dann kann ich das so durchknallen und kann meine Nuancen mir selber so aussuchen. Nehme ich mich ein bisschen zurück, haue ich jetzt voll durch oder so. Da musst du total sensibel gucken, wie ist der heute drauf, wie sind die Menschen drauf, wie kriege ich das in so eine Melodie rein, dass wir uns mit den Zuschauern umarmen.
Ja, wenn ich mir die Ausschnitte, die ich so von dir gesehen habe, anschaue, du arbeitest ja mit dem Publikum, aber ich würde es kein Crowdworking nennen, wie man das heute so landläufig macht, Menschen, die sagen, und wie heißt du und was arbeitest du und dann so lange fragen, bis man witzig einhaken kann.
Ja.
Also du bist ja wirklich mit den Menschen direkt im Gespräch vorweg.
Ja, das ist, glaube ich, so eine Wurzelgeschichte. Ich habe angefangen mit Fools Theater. Das ist also wirklich damals sprachlos, einfach so total physical raus, auf der Straße auch angefangen in Frankreich und so und dann einfach raus und die Erfahrungen sammeln, irgendwie mit den Menschen in Kontakt zu kommen und irgendwas passieren zu lassen. Und das ist bis heute so geblieben. Wenn ich auf eine Bühne mich stelle, dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste einmal ganz kurz die Leute am Anfang küssen. Egal, was ich nachher mache, aber ich muss einmal mit denen so ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich wie ein Gespräch, wie wir es jetzt führen.
Du magst dein Publikum.
Ja, ich bin leider irgendwie ein total, ja, ich bin menschenverliebt, ja. Das ist leider so. Ja. Ich habe nicht so diese, ich trage jetzt was einzeln vor und nachher sollen die Leute da rausgehen und sollen mal so richtig drüber nachdenken oder so, sondern ich möchte schon irgendwie, dass das so ein zum Miteinander ist, ja.
Du hast angefangen bei GOP, also diese Varieté, sehr viel Varieté-Moderation gemacht. Das waren auch, wie viele Jahre hast du das gemacht?
Das habe ich 17 Jahre gemacht.
17 Jahre.
Ja, das war vor, also ein bisschen überschneidend noch mit Storno, dann wurde es aber so viel, weil du Varieté ja dann immer einen ganzen Monat,
Blöcke,
ja, oder zwei Monate meist sogar im GOP. Da bin ich hingekommen zum Varieté eigentlich auch über eine, auch über einen Zufall, wie das oft in unserem Beruf ja so ist, ne? Du kennst ja auch, wenn man irgendwo mal gespielt hat und dann sagen die, ey, das passt. Immer, das, du wärst der Richtige dafür oder so, ne? Ich bin dahin gekommen über, damals über Udo Püschel, das war in Hannover, gab es das Urhaus vom GOP. Und dann hatten die ein zweites aufgemacht in Essen und suchten Moderatoren, die in Kommunikation mit den Leuten sind. Also nicht ein Zauberer, der immer wie früher im Varieté vor und voran geht und dann macht er ein Dings und sagt, und jetzt kommt aus Italien Francesco, der große Teppich-Jongleur oder sowas.
Mit seinen so tanzenden Mäusen.
Ja, ja. Genau, so dann, nee, das war, und da haben die solche Leute gesucht, da haben die mich als Jungen genommen und das erste Mal bin ich dann in dem neuen Varieté im GOP in Essen aufgetreten und das war ein Katastrophenmonat. Um mich herum nur total erfahrene Varieté-Leute und ich habe das nicht hingekriegt, ich musste das wirklich lernen und ich habe es aber dann gelernt. Also die haben mich wirklich da durchgetragen, zwei Wochen und die ersten zwei Wochen waren grausam, weil ich die Leute mit Dingen konfrontiert habe, die du nicht als Varieté-Moderator machen kannst. Also gleich mit brennenden Herdplatten und das zu Hause, wenn die nach Hause kommen, dann sterben die alle und so und so. Das kannst du nicht machen im Varieté. Da musst du erstmal die Leute, die musst du erstmal in die Hand nehmen. Ne? Und da habe ich das gelernt und dann ist daraus eine ganz lange Zeit geworden mit ganz, ganz, ganz tollen Bekanntschaften, mit ganz, ganz tollen Artisten und Künstlern aus der ganzen Welt, zu denen ich zum Teil heute noch Kontakt habe. Ja. Tolle, tolle Zeit. Und man lernt natürlich unheimlich viel dadurch, dass du jeden Monat eine unglaubliche Schlachtzahl spielst. Das ist wie so ein Bootcamp. Ne? Ja. Da kannst du also dann, auch wenn du die Lines immer spielen musst, aber du weißt ganz genau, hey, gestern hat das so funktioniert. Das war für mich ganz, ganz wichtige Lehrjahre.
Ja, aber ich finde, Lehrjahre ist ein bisschen Euphemismus, wenn du sagst, du hast das 17 Jahre gemacht. Da muss doch auch irgendwas anderes dahinter stecken. Ja, dann macht die Sache doch auch Spaß, oder nicht?
Ja, das auch. Ne? Also das war immer so eine total super Abwechslung, damals als Solist die Tourneen zu machen. Das ist ja dann manchmal wirklich ein bisschen alleine. Manchmal ist mit einem Techniker unterwegs und so, aber sonst machst du es ja alleine. Ne? Und im Varieté so viele verschiedene schräge Menschen kennengelernt und dann eben die unterschiedlichen Nationalitäten. Ne? Das ist ja in unserem Beruf.
Ja, das finde ich ja so, das finde ich so spannend, so dass sich aus allen Ländern zusammenschraubt.
Also ich könnte immer mit jedem Menschen, der was anderes sagt, ich könnte jeden AfDler, der in irgendwelchen Diskussionen so an Quatsch redet über die Vielfalt. Das, im Varieté hast du das erlebt, Kulturen sind total verschieden. Und jeder, der was anderes sagt, der ist, glaube ich, keinen Kulturen begegnet, sondern wir sind verschieden und wir gehen verschieden auf bestimmte Dinge ein. Und im Varieté merkst du dann, wir leben dann in einer WG, das ist ja dann oft so in den Häusern. Und das organisiert sich alles. Du kommst mit Leuten zusammen, bei einigen hältst du auch Distanz, weil du merkst, du kommst nicht zusammen. Aber letzten Endes stehst du am Ende zusammen auf dieser Bühne und machst ein super geiles Programm. Und das nehme ich oft als Bild heute, wenn diese Diskussion, die so katastrophal läuft im Moment in unserer Gesellschaft. Dass die Leute so Angst voreinander haben. Ne?
Ja, ja. So. Ach, ich habe einen sehr schönen Kommentar gefunden. Da wollte ich später hinkommen, aber jetzt, wo du schon wenn du schon dabei bist.
Ich gebe euch ein Hölzchen auf Stöcks.
Das ist völlig in Ordnung. Dafür bin ich hier die Kilometer hingefahren. Ich habe hier einen Kommentar gefunden. Da hat jemand geschrieben, ich war am Samstag zum Kabarett auf Burg Bodenstein. Kennst du diesen Kommentar?
Nee, ich kenne ihn nicht.
Leider habe ich mich vorher nicht ausreichend informiert über Herrn Philipsen. Es gestaltete sich als eine Hass- und Hetzeveranstaltung auf AfD-Politiker wie Frau Dr. Weidel und Herrn Björn Höcke. Der übrige Humor hielt sich auch in Grenzen.
Nein, ja. Wo hast du das gefunden? Das ist ja sensationell.
Das ist sensationell. Ich gucke nochmal nach, ich finde das. Das finde ich sehr schön.
Das ist aber, das musst du mir wirklich geben. Das ist neu, weil die Burg Bodenstein ist eigentlich so ein Ort, an den ich immer wieder komme. Diese Reihe habe ich mit initiiert vor 30 Jahren. Da haben die gerade nach der Wende angefangen. Und das war jetzt ein sehr, sehr interessanter Auftritt, weil ich die wunderbare Erfahrung gemacht habe, was für Leute es da gibt, die da Kultur machen. Das sind die Menschen, die da in dieser evangelischen Akademie, die Burg Bodenstein ist eine evangelische Akademie, von der evangelischen Kirche getragen, immer weitermachen und jetzt aber mittlerweile berichten, wie schwer es wird. Und dieser Kommentar sonst stören mich Kommentare gegen mein Programm immer. Da bin ich zu harmoniesüchtig. An der Stelle wundert mich das überhaupt gar nicht. Es war ein toller Abend, aber ich wusste ganz genau, sitzen in diesem Publikum 40%. Vielleicht nicht an diesem Abend, aber wenn es 40% wählen, müssen schon einige dabei sein. Und ich habe nachher in der Nacht, als wir da zusammensaßen, ganz erschreckende Kommentare von Menschen, die ich eigentlich auf den ersten Blick als völlig eher auf meiner Linie sah, was keiner sein muss. Und dann aber plötzlich im tieferen Gespräch das bis in Soros-Verschwörungen geht und so, wo ich merke, das ist ganz, ganz tief in der Mitte angekommen. Mhm. Das hat sich, wenn du 30 Jahre in so einem Ort bist, und an der Stelle habe ich jetzt 9 oder 10 Mal in den 30 Jahren gespielt, und dann siehst du so eine Entwicklung, das ist schon anders. Vom Hurra nach der Wende hin zu einem offen ausgesprochenen, ja, an den Stellen Extremismus.
Mhm. Mhm.
Und der ist einfach nur da, ne? Das früher, was als wir da angefangen haben, hatten die Springerstiefel an und so, ne? Und jetzt ist das einfach jemand in unserem Alter, der sitzt da und fängt plötzlich an, was von der Soros-Verschwörung zu erzählen.
Ne? Was machst du da? Keine Ahnung. Ich bin da auch, ich werde dann sprachlos bei sowas. Aber ich finde, ich mag ja Sprache sehr gerne, und wenn sich jemand darüber versteigt, ich finde es so eine schöne Dialektik zu sagen, der restliche Humor hielt sich auch in Grenzen. Also.
Ja, das ist ja nur die Ohrfeige, die einer hinten dran hängt. Also der Saal war total begeistert.
Ja, ja.
Und das ist natürlich dann dieser Watschen. Abgesehen davon, ich mache ja auch kein politisches Kabarett in dem Sinne, sondern ich habe Themen, den ich begegne. Im Moment begegnen wir alle politischen Themen.
Ja.
Aber ich bin kein Kabarettist, der sich jetzt hinstellt und in einer Recherche versucht, den Menschen zu erklären, wie das ist. Das halte ich für anmaßend. Das halte ich, ich will nicht sagen für faschistoid, aber ich kann das nicht erklären, weil das so komplex ist und weil ich da auch nur einen Teil begreife. Ich versuche mehr die Position nicht des Wie und Was ist da jetzt gerade, und dann erkläre ich das, sondern warum ist das gerade? Also die Stelle, auf die der Mann da anspricht, ist eine Stelle, in der ich beschreibe, dass Frau Professor Weidel,
Frau hat der Doktor, wirklich Professor?
Naja, sie ist doch nur Doktor. Hatte,
Frau Doktor.
Frau Doktor Weidel. Okay, ich dachte, sie hätte sie schon zum Professor gemacht. Wo ich beschreibe, wie muss das Frau Weidel, die eigentlich eine Ikone der vielfältigen modernen Gesellschaft ist, das sage ich natürlich provokant, weil sie lebt mit einer Frau zusammen. Sie lebt in einer Gesellschaft, in der Frauen sich lieben dürfen. Das darf man nicht in allen Gesellschaften. Kannst du mal im Varieté, kann man den Blick mal zurück. Ich habe Leute kennengelernt aus Ländern, die ganz andere Druckmechanismen bezüglich sexuellem Ausleben in Russland oder so sich stellen müssen. Die hat zwei Kinder mit der Frau. Die Frau kommt aus Sri Lanka. Ist alles nichts Neues. Und die lebt in der Schweiz. Das ist im Prinzip, wenn du das nehmen würdest, könntest du sagen, das muss doch, dahinter müsste doch jetzt Herr Habeck stecken oder so, vom Lebensbild. Aber sie ist das. Und die Szene, die ich beschreibe, ist gar kein Hass, sondern ich beschreibe, wie sie morgens ihrer Frau ins Gesicht guckt. Und die Frau sagt, ich liebe dich. Und dann, was passiert bei Frau Weidel, wenn du eine Sekunde später merkst, jetzt muss ich gleich rausgehen und muss diese ganze hasserfüllte Scheiße loslassen. Und das ist das, was ich da beschreibe.
Naja.
Ja, aber Humor bei Rechten ist manchmal ein bisschen schwierig.
Aber ich freue mich schon auf das Bild. Ich schaue mir ja gleich ein Programm an. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich da sehr drauf. Aber da reden wir jetzt, komm, da müssen wir uns nicht drüber auslassen. Da bin ich zu 100% bei dir bei diesen Dingen. Ich fand das so schön, dass er über Hass und Hetze sprach und gleichzeitig sagt, und der andere Humor, der hielt sich auch in Grenzen. Das hätte auch von Polt sein können.
Ja,
oder?
Genau.
Du lebst in Münster.
Ja.
Du lebst in Münster, was ja auch eigentlich eine lustige Stadt ist. Münster. Ich wusste das gar nicht, aber Münster ist bekannt. Ich habe mal geguckt, ist bekannt für mysteriösen
Lamberti-Kirche-Käfige.
Genau, die verdorrte Hand im Friedenssaal und die ältesten Mettwürste Westfalens.
Ja, einige sagen, das ist dasselbe, die Hand und die Mettwürste. Aber
und den Bierkrieg von 1895. So. Und das finde ich, also der Bierkrieg von 1895, da kann ich ja bonden sofort, weil
da wurde ja, also ich habe geguckt, weil es hat mich dann wirklich interessiert, über sowas, über solche Dinge stolper ich dann. Da wurde, du kennst die Geschichte natürlich, logisch, ne?
Ja.
Dass 1895 der Bürgerrat oder wie immer das hieß, jedenfalls die Chefs, die haben gesagt, nee, wir machen die Sperrstunde auf 23 Uhr, weil die Leute morgens zu besoffen zum Arbeiten sind. Das geht nicht. Und dann haben Menschen dagegen protestiert, es gab eine große Studentenbewegung auch, die dann einfach öffentlich Bier getrunken haben. Einfach eben nicht in den Kneipen, sondern öffentlich getrunken haben und damit ausgehebelt, so lange gesoffen haben, bis es zurückgenommen wurde. Hallo, was ist das für eine schöne Art von Protest?
Dafür steht aber Münzer.
Genau.
Weil wir haben auch, weil wir gerade über Rechte gesprochen haben, wenn solche Dinge passieren, da sind die Münzeraner, innen stehen da wirklich ziemlich Hand in Hand, ganz schnell. Also wenn die AfD... Wenn es um Getränke geht, weil der Münzeraner ist ja auch so, dass er so typisch westfälisch, ne, der ist eigentlich, eilt dem so der Ruf vor, sag ich mal, dass der immer so ganz bei sich ist und dann lacht im Keller oder so. Aber ich sag immer, die Westfalen sind so introvertiert hysterisch. Also die sind am Anfang sind die zurückhaltend, aber wenn sie bei dir sind, dann lassen sie dich nicht mehr los und kämpfen für alles. Wenn wir Aufmarsch der AfD da haben oder das Neujahrstreffen war jahrelang im Europasaal, haben die provokant immer natürlich da gemacht, mussten die freigeben, den Europasaal. Da kamen immer 10.000 Menschen dahin und haben das blockiert. Ne?
Mhm.
Das waren wirklich BürgerInnen, die nicht irgendwie Aktivisten sind oder so, sondern da steht der Oma, steht da mit einem Grundschulkind.
Mhm.
Hand in Hand. Und das ist echt super in Münster. Aber wir sind trotzdem, vielleicht sind wir so, weil wir natürlich wissen, gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert mit bestimmten Regeln und bei den Lamberti-Käfigen, die Geschichte, die du vielleicht weißt, da gab es eben auch den Krieg, dass dann eine religiöse Gruppe quasi Münster übernommen hat, ne? Und die Wiedertäufer, und die wurden zur Strafe dann da geteilt, mit Kot beschmissen, Tomaten beschmissen, und irgendwie die Überreste wurden an Lamberti-Kirche aufgehängt und die hängen bis heute, die Käfige.
Mhm.
Sind natürlich mittlerweile zigfach.
Ja, also
renoviert und sonst wie, aber
mit Sagotan drüber, ja, einmal, und dann ist wieder gut.
Ja, aber die Münzeraner sagen immer so, wenn Kinder sich nicht benehmen, dann hört man manchmal auf den Prinzipal, pass auf, sonst kommst du da oben rein.
Echt, das ist die Münzeraner Drohung?
Ja.
Ah, okay, verstehe. Du bist aufgewachsen, ich bin ja mit, ich hatte Schwestern und ich habe, wie ich ja eben schon kurz erwähnt habe, 4 Töchter.
Ja. Wow.
Du bist unter lauter Jungs aufgewachsen.
Ja.
Wie ist denn das so?
Das ist ganz besonders.
Also ihr wart 6.
6 Jungen, ja.
Ja.
6 Jungen und alle direkt hintereinander weg. Also ich habe meiner Mutter immer gesagt, da muss eine Doppelschwangerschaft dabei gewesen sein, weil das war so nah aneinander. Und das war wirklich wie eine halbe Fußballmannschaft. Und so sind wir bis heute geblieben. Wir sind total eng miteinander verbunden. Wir treffen uns zum Musizieren. Wir machen immer eine halbe Woche, mieten wir ein Hotel, wo wir mit allen 21 Enkelkindern, die da irgendwie raus entstanden sind, zusammen ein Familienfest bis heute. Das ist also ganz, ganz eng. Was ganz, ganz Tolles. Also zudem noch Eltern gab, die das gemacht haben. Wer macht das heute noch? 6 Kinder, ne? Und dann 6 Jungen. Das ist immer gut, du mit 4 Mädels.
Ja, ja. Also, ja. Aber ich will gar nicht stöhnen. Es war toll. Ich bin ja gerne ein Mädchenvater. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht ein bisschen, das erlebst du ja, ich weiß nicht, wie weit die auseinander sind, eure Mädels. Aber bei uns war das so, dass der Selbsterziehungseffekt, wir sind auf dem Land groß geworden auch, der war enorm hoch. Ne? Wir haben alle Instrumente voneinander gelernt. Wir haben unheimlich viel Hausmusik gehabt. Meine Brüder haben eine Band gehabt, auch lange eine professionelle Band gehabt. Und das war dann immer so, wir hatten Detmold als Hochschule dann in der Nähe. Dann fing der Erste an, mal qualifizierten Unterricht in Detmold zu kriegen. Mhm. Dann haben die anderen dem nachgeeifert. Jeder wollte aber ein anderes Instrument spielen, wollte aber auch ein bisschen das spielen, was der Erste schon gespielt hat. Und somit, wenn wir uns heute treffen, ist das immer ein riesiges musikalisches Treffen auch, ne? Und so war das in ganz vielen Sachen. So war das im Sport und auch in dem Verhandeln von bestimmten Dingen, die jetzt in der Familie auch passieren. Da haben meine Eltern manchmal einfach gesagt, das macht ihr jetzt, ne? Und dann, ich habe tolle Eltern gehabt, muss ich jetzt so sagen. Ich habe einfach Eltern gehabt, die uns mit großer Liebe großgezogen haben und unglaublich viel Vertrauen in uns gesetzt haben und einfach uns sehr wunderbar gehalten und gleichzeitig gelassen. Das ist ja eine tolle Mischung.
Ist das die Wurzel, um Künstler zu werden?
Ja, glaube ich. Sage ich meinem Vater heute, der ist 92 fast, und dem sage ich das immer, da habt ihr Unglaubliches getan, genau das, weil man eben dieses, ja, wenn du Künstler werden willst, es hat ganz viele Linien, aber eine ist die, dass du ja ein Stück weit so eine Selbstverständlichkeit haben musst, dich auf die Bühne zu stellen. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, die kann man, glaube ich, lernen, indem man diese Felder immer wieder bestätigt kriegt. Man versucht was, man fängt das wirklich an, dass man in der Familie irgendwie immer den Gag erzählen will oder da den Hampelmann macht oder so. Und dass du nicht dann immer zurechtgewiesen wirst, sondern auch ein Stück gelassen wirst und so. Ne? Und ich glaube schon, dass das auch dann sich einordnen, zu wissen, okay, jetzt passt das nicht, weil du immer in der Gruppe das trainierst, weil du immer so ein ganzer Verein bist, der da zusammensteht. Das hat schon viel ausgemacht, ja. Sehr viel. Also ich weiß nicht, wenn einer meiner Kinder gesagt hätte, ich will Clown werden, so bin ich da ausgestiegen und bin dann eben mit Physical-Clownerien dann losgezogen auf Straße und sonst wie. Meine Eltern haben immer gesagt, guck zu, dass du später gut Geld verdienst, haben auch gesagt, mach ein Studium vielleicht dann noch parallel, aber mach das, was du machen willst. Mhm. Und so ist das dann daraus geworden. Das ist schon mutig für eine Eltern, finde ich.
Ja, naja, bei mir hieß es, lern erstmal was Anständiges, geh zur Bahn.
Okay.
Hast du eine Anstellung fürs Leben? Die haben uns alle rausgeschmissen. Das war.
Ja, okay.
Ja, das
war die Bahn oder deine Eltern?
Die Bahn. Die Bahn war okay. Dann die Bahn. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Kommen wir zu deinem Solo.
Ja.
Am 1. März. Am 1. März spielst du dein Solo bei uns im Ebertbad. Es gibt nicht mehr so viele Karten, Leute. Schlag zu. Offensichtlich muss das was Gutes sein. Ich gucke mir da gleich an und bewerte das. Nein, tu ich natürlich nicht.
Also, wenn der Podcast nicht ausgestrahlt wird, dann
liegt es daran. Das Solo Hirn in Teilzeit am 1. März bei uns im Ebertbad. So. Hirn in Teilzeit. Warum in Teilzeit?
Hier in der Teilzeit, also der Titel ist entstanden eigentlich aus der Überlegung, dass wir uns tierisch im Moment anstrengen müssen, um irgendwie diese unglaublich komplexen Informationen, die da so auf uns reinballern, zu verarbeiten und gleichzeitig den Reflex haben, am liebsten auf Teilzeit zu gehen, weil es zu viel ist. Mhm. So ist das entstanden. Und das sind viele kleine Geschichten, die dann um diesen Titel zu kreisen. Ja. Mhm. Wie war das, als wir noch gar kein Gehirn hatten? Da habe ich noch, also gar keinen Frontallappen haben zumindest hatten, der uns diese ganzen kognitiven Sachen ermöglicht. Wie war das da? Was für ein Segen ist dieser Frontallappen? Und was für eine Scheiße kommt da manchmal eigentlich auch raus? Mhm. Ja. Und wo geht's hin? Ne? Also der Frontallappen wird ja sicher demnächst wahrscheinlich auch verändern, wenn du siehst, dass wir demnächst mit Implantaten verbunden werden sollen. Ganz komisch, wenn ich das sage, aber es ist Realität. Ne?
Das klingt ganz merkwürdig. Das klingt ganz gruselig. Es ist
echt gruselig.
Ja.
Aber es ist ja irgendwie, es ist ja, ne? So, über Elon Musk gibt es ja diese Firma schon. Und ja, darum geht es. Also, es ist eigentlich so der Zwiespalt von, wir dürfen nicht auf Teilzeit, weil wir uns unbedingt jetzt anstrengen müssen und gleichzeitig dem, dass dieses Gefühl von Erschöpfung oft da ist, wo du sagst, ich mach nur Teilzeit. Mhm. Und manchmal auch so, wir haben ja gerade über die Rechten geredet, Leute, die ganz bewusst auf Teilzeit stellen, weil sie bestimmte Dinge nicht mehr hören wollen.
Können wir nur noch drüber lachen?
Also über den Zustand, meinst du?
Ja.
Über diesen Zustand, ja, das ist schwierig. Also ich finde immer so ein Bühnenprogramm, zumindest im Moment, jedes Bühnenprogramm hat immer so eine eigene Qualität. Dieses Programm soll so sein, dass die Leute trotzdem da zuversichtlich rausgehen. Mhm. Dass die sollen Spaß haben, die sollen ich will dir nicht sagen, jetzt kommt die Apokalypse, aber ich will es trotzdem irgendwie erwähnen, dass bestimmte Dinge um uns herum passieren. Mhm. Deswegen finde ich, das Lachen ist ja das Allerwichtigste. Wenn wir das verlieren, dann wird es schwierig. Das soll gar nicht jetzt nach einem Aphorismen-Schlager klingen, den man irgendwie auf eine Klotür schreiben kann, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Humor die Grundlage für demokratisches Miteinander ist. Wer Humor hat, der spiegelt sich ja selbst. Du spiegelst dich, du spiegelst den anderen, du hast sofort deine Antennen auf, was meint er jetzt damit? Ich verstehe, ich kann mich fallen lassen. Das sind so viele Dinge, die demokratischen Wert haben, wenn man sich miteinander unterhält oder gar miteinander streitet. Mhm. Also ich glaube, ohne Humor geht das nicht. Da kommen wir wieder an den Anfang unseres Gesprächs. Deswegen funktioniert bei Rechten auch der Humor nicht. Es gibt keinen rechten Humor, ganz, ganz wenige. Es gibt im Moment einige Kabarettisten in Deutschland, die sich diesem Neoliberalen sehr, sehr nähern. Aber da ist ganz selten Leichtigkeit drin. sondern da ist Besserwisserei oft drin und so. Die Leichtigkeit, über sich selbst zu lachen, das macht Menschen, die autokratische Züge haben, zu einem Deppen. Und das kannst du in dem autokratischen System nicht gebrauchen. Deswegen ist Humor da ganz knapp nur ausgestattet.
Mhm. Ja. Mich gestern noch mit einer Freundin darüber unterhalten, über dieses Thema, dass die sagt dann, dass man gerade jetzt so im Bundestag zum Beispiel müsste so Humorkurse anbieten. Ja. Dass die einfach, dass die mal anfangen mit Humor zu arbeiten. Dann denke ich mir, der Gysi versucht das ja seit der Wende, versucht das ja mit Humor, hat ihn auch nicht viel weitergebracht. Hat uns das weitergebracht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber ich finde das eine super Idee. Ja. Den müsst ihr mal verfolgen, wirklich. Also das ist wirklich, ich glaube, das würde viel verändern. Also natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das an Gange bringen könnte, aber wenn Humor da ist, dass das Humor kommt, das heißt übersetzt Befeuchtung, wenn man das so mal so ganz offen übersetzt, mhm. Befeuchtung der Seele. Und das passiert ja nicht mehr. Wenn du eine Seele befeuchtest, dann kann die sich auswringen, dann ist die frisch, dann ist die.
Dann kann was wachsen.
Da kann was wachsen, da kann sie ja zu viele Bilder dranhängen.
Im schlimmsten Fall ein fieser Pilz oder so, aber gut, es wächst was.
Der kann ja auch lustig sein. Also, nein, aber es wächst was. Ne? Ja. Und das finde ich eine super Idee. Ja. Mhm. Müsst ihr mal verfolgen, müsst ihr mal in Gang bringen. Ich glaube sogar, das würde einige AfD-Menschen wieder die Möglichkeit geben, einen Rückwärtsgang einzuklicken. Weil sie dann wahrscheinlich merken, dass das ein solcher Tinef ist, der da erzählt wird und der ja nur nach einem Prinzip funktioniert, Dinge zu zerstören.
Mhm. Mhm. Meine Tochter, ich rede jetzt was, das geht gerade in eine ganz andere Richtung.
Macht aber nix.
Meine Nervöser, Tochter hat, so ein Gespräch. Macht unter anderem so TikTok-Sachen und so ein Kram und hat eine relativ unüberschaubare Followerschaft, wie man so schön sagt. Mhm. Also die wird schon von vielen Menschen gesehen. Hat viel Body Empowerment gemacht und geht um.
Body Empowerment ist was?
Liebe dich so wie du bist, dein so, Körper.
Ah, okay.
Und diese Dinge. Junge Mädchen, okay. die einfach sich an Schönheitsstandards halten, die nicht zu erfüllen sind und
okay,
sowas.
Okay.
So. Und das da hat die sehr viel gemacht. Und unter anderem auch, wie macht sie kurze Clips über du weißt genau, was du wählst. Also an AfD-Wähler, gegen rechts. Und dann hat sie so ein T-Shirt angetragen, auf dem, also sie ist eine sehr hübsche, blonde, junge Frau. Und sie hat so ein T-Shirt getragen mit dem FCK NZS, ne? Also Fuck Nazis. Ja. Und sie hat das jetzt zurückgeschickt bekommen mit einer Deutschlandfahne drauf. Also es ist schon bearbeitet, es ist schon. Und ich warte noch darauf, dass das Meme kommt, in dem sie über KI lippensynchron die Deutschlandhymne singt. Also es ist auch nicht leicht, sich da in den Wind reinzustellen. Deswegen, also wenn du so eine Reaktion bekommst von diesen Menschen, wie gehst du damit um?
Ja, gelassen, total gelassen. Weil ich weiß, also wenn du mir gleich das Programm anguckst und du würdest mich jetzt kritisieren, würdest sagen, ah, das ist nicht gut, der Punch ist nicht gut oder da kann man dir nicht folgen, da verplapperst du dich oder da bist du unexakt oder so. Dann würde mich das bewegen. Mhm. Dann würde mich das wirklich bewegen, dass da kannst du mich mitpacken, weil ich dann denke, ich habe meine Sachen nicht gut gemacht. Aber alles, was ich auf der Bühne sage, vertrete ich zu 100%.
Mhm.
Wenn Leute sagen, sie sind anderer Meinung, dann finde ich das völlig okay. Ich kann auch verstehen, wenn Leute mal aufstehen und mal rausgehen. Passiert ja selten, aber völlig okay. Bei den AfD-Reaktionen, die halte ich für so gekünstelt affektiert, weil das immer in dieser Schwarz-Weiß-Blase ist. Das ist immer dieses, der sagt, du musst nur den Namen Frau von Storch benutzen und dann zack, springen die Leute an, das kann er gar nicht gut hören. Das kann er und so. Das kann ich gar nicht als Kritik ernst nehmen. Wenn jemand mich zu einem Gespräch auffordert, dann gehe ich das immer sofort an. Das weiß ich, ist sehr hart und ich kann jeden verstehen, der auch sagt, das ist zu weit, ich spreche auch nicht mit AfD-Leuten, aber wenn mich jemand anspricht von der AfD, dann bin ich immer im Diskurs, sofort. Mhm. Ich bin in Berlin abgefangen worden nach einer Veranstaltung von zwei AfD-Lern nach der Vorführung.
Mhm.
Und ich habe es geschafft, die bis an den Tresen zu kriegen.
Mhm.
Und dann haben wir zusammen was zu trinken bestellt und dann haben wir geredet. Und die ließen sich auf das Gespräch ein. Und ich habe sie hassen lassen.
Mhm.
Und das entwickelte sich dahin, dass sie dann also mir versuchten zu erklären, dass also gerade die Ausländer alle furchtbar sind und in der Firma, da wären Muslime, die wollten sogar freitags während der Arbeit beten. Und ich bin einfach mitgegangen und habe einfach gesagt, rausschmeißen, das geht ja nicht. In einem deutschen Betrieb, da muss durchgearbeitet werden. Mhm. Und ich habe sie wirklich, ohne dass sie es gemerkt haben, dahin gekriegt, dass die Hälfte der Firma entlassen wurde. Von den 10 Fensterputzern, er war Fensterputzer, war die Hälfte raus. Und dann brach der eine das Gespräch ab, weil er merkte, das funktioniert alles nicht, was ich hier gerade von mir gebe. Mhm. Und der andere stand wutentbrannt auf und sagte, der Ausländer versteht nur die Kalaschnikow. Und dann war das Gespräch beendet. Und das ist ja ein großer Erfolg für mich. Ich will gar keinen Erfolg in dem Sinne von, ich habe gewonnen. Aber ich will das Gefühl haben, dass das, was bei dem bewegt hat. Und das, was es bei ihm bewegt hat, ist zumindest, dass er gemerkt hat, dass seine Argumentation vor der Wand fährt.
Ins Leere läuft, ja. Genau. Ja.
Und das ist das. Deswegen kann ich mit den Sachen, die du mir da gerade vorgelesen hast, ich bin ja nicht so in Social Media so extrem unterwegs, deswegen habe ich das nicht so oft, aber ich habe es meistens in direkter Konfrontation dann. Gerade wenn man in den neueren Ländern jetzt wieder mal spielt. Also
ich bin ja ein Harmoniebär. Ich hatte einmal so einen Kommentar an der Türe, aber das ist gerade, als diese Geschichte losging, wo es dann hieß, man könne die doch nicht alle über einen Kamm scheren. Dann konnte ich mir sagen, ja, aber die scheren ja auch alle über einen Kamm. Ja. Also, so. Absolut. Ja, so ein bisschen wie der Kaiser im weißen Rössel. Da kann man auch nichts machen. Siehst du,
ja? Ja, genau.
Da kann man nichts machen. Naja, gut. Thomas, ja, genau, im Gespräch bleiben. 1. März, Ebertbad, Thomas Philipsen. Leute, große Empfehlung. Ich schaue mir jetzt ein Programm an und freue mich drauf und sag erstmal Dankeschön. Was machst du jetzt noch? 18 Uhr? Du musst jetzt ein paar Autogrammkarten unterschreiben, habe ich gesehen.
Ja, hörte ich gerade. Genau, das muss ich jetzt schnell machen. Verstehen Sie, dass meine Geschwister, die habe ich bezahlt, die damit die beim Podcast kurz anklopfen.
Ja, genau.
Und sagen, bitte gib mir ein Autogramm. Nein, sowas. Und dann muss ich ganz schnell den Soundcheck machen und dann gucke ich mir einmal das Programm nochmal an und dann fange ich an zu erzählen schon in der Garderobe. Und dann gehe ich auf die Bühne und hoffe, dass ich dann ganz schnell den Kontakt zu den Menschen habe. Und dann spiele ich das Programm und es ist immer so ein bisschen anders.
Okay.
Immer so ein bisschen anders, ja.
Ich bin gespannt, ich freue mich riesig drauf. Thomas, Dankeschön.
Ich danke dir, dass du den weiten Weg hierhin nach Dortmund gemacht hast.
Ja, können wir. Also in die verbotene Stadt aus Bottrop, Leute.
Ja.
Was soll ich dazu sagen?
Danke.
Bitte. So, wie lange fährst du denn jetzt noch?
Naja, wir sind ja gerade erst losgefahren. So gesehen noch 2 Stunden 50.
2:50? Na gut, okay. Da kannst du jetzt noch runterkommen nach dem bisschen
Arbeit. Ja. Ich muss auch nur, wir müssen einfach um 19 Uhr müssen wir in einem Restaurant sitzen, weil da sitzt die ganze Familie. Deswegen.
Ich bin sicher, das schaffst du.
Mit Sicherheit.
Liebe Leute, es geht wieder los. Jeden Samstag Wasser im Ohr. Toi, 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 solange ich und meine Gliedmaßen das mitmachen. Bleibt uns gewogen. Empfehlt Leuten diesen Podcast, denn das ist das Beste, was ihr für uns tun könnt. Sagt Leuten, dass es den Podcast gibt, dass es ein toller Podcast ist und die Welt durch das Hören dieses Podcastes und den korrekten Genitiv ein besserer Ort wird.
Absolut.
Mir bleibt nur eins zu sagen. Gute Fahrt, pass auf dich auf. Und,
danke.
Wir sehen uns nächste Woche. Alles klar. Und Arschbombe!
Wasser im Ohr. Der Ebertbad Podcast.